dass Kinder Kinder sind und keine kleinen Erwachsenen, dass sie in der Schule lernen sollen und nicht arbeiten, dass sie unversehrt leben dürfen. All das kommt uns in Westeuropa zumindest heute ziemlich normal vor. Dass aber auch hier und heute in Sachen Kinderrechte noch ziemlich viel im Argen liegt, das hat zuletzt die Corona-Krise sehr, sehr deutlich gezeigt. Und in eben dieser Zeit der Pandemie, da ist bei Julia Krön die Idee gereift, ein Stück Geschichte der Kinderrechte als Roman zu erzählen. Und mit der studierten Theologin, Philosophin und Bestsellerautorin sprechen wir jetzt, und zwar über ihr jüngstes Buch. Ja, vor 100 Jahren, im Herbst 1924, da ist in der Schweiz die erste Kinderrechtserklärung überhaupt unterzeichnet worden. Die ist dann später zur Grundlage der UNO-Kinderrechtskonvention geworden. Warum ist das so wichtig, mehr zu wissen über diesen wirklich langen und wirklich mühsamen Weg hin zu den Kinderrechten?
Also man hat, wenn man das historisch betrachtet, Kinder sehr oft so als Art Privateigentum der Eltern betrachtet. Und je nachdem, ob man dann tolle Eltern hatte oder weniger tolle Eltern, war das so ein Glücksspiel im Leben, ob man zum Beispiel Teilhabe an Bildung erlangen konnte oder ja, ob man auch geschützt wurde vor Gewalt und vor Kriegen und vor Hungersnöten und dergleichen. Und die erste Kinderrechtserklärung sagt ganz klar, dass es Kindern gut geht, dass wir die Zukunft unserer Gesellschaft auf Kinder aufbauen können, setzt voraus, dass wir uns für die Rechte der Kinder stark machen und diese Rechte auch universell anerkennen. Und zu diesen Rechten gehören eben einerseits der Schutz vor Gefahren, aber eben auch die Teilnahme an der Gesellschaft und an dem, was sie zu geben hat.
Ihr Roman, der beginnt im Jahr 1874 und zwar im Armenhaus von Berlin-Steglitz. Wie war damals die Situation von Kindern der unteren Schichten?
Also generell war damals die Kluft zwischen Arm und Reich ja enorm und Menschen, die jetzt gerade in einem Armenhaus geboren worden sind, oft als Kinder lediger Mütter oder verwitweter Mütter, die sich quasi nur mit Heimarbeit durchbringen konnten, war von vornherein eigentlich schon das Schicksal besiegelt. Also es gab hier wenig Möglichkeiten zu einem gesellschaftlichen Aufstieg und das Hauptproblem lag darin, dass es zwar dann schon eine allgemeine Schulpflicht gab, aber man kaum darauf geachtet hat, ob die auch eingehalten wurde und Kinder von klein auf, also wirklich schon mit 4, 5 Jahren, arbeiten mussten, um einfach zum Familieneinkommen beizutragen.
Mit dem Erstarken der Sozialisten, der Sozialdemokraten, vor allen Dingen auch in Deutschland, kommt dann ganz viel in Bewegung und Sie erzählen diese Entwicklung anhand dreier historischer Frauenfiguren. Wenn Sie jetzt das kurz zusammenfassen, wer waren diese drei Frauen?
Genau. Also das war zum einen Emma Dölz, eben eine sehr überzeugte Sozialistin, die Mitbegründerin war der ersten Kinderschutzkommissionen und sich eingesetzt hat, dass Kinder in die Schule gehen und eben nicht arbeiten müssen. Die andere Figur war Clara Kronwald. Das war eine Lehrerin, die sich auch für Arbeiterkinder in Berlin stark gemacht hat und die das Gedankengut von Maria Montessori quasi nach Deutschland gebracht hat. Und die dritte schließlich war Eglantine Chep, die ist sehr, sehr eng verwoben mit dieser ersten Kinderrechtserklärung von 1924, denn die hat im Grunde die ersten 5 universellen Kinderrechte formuliert und dafür sich eingesetzt, dass auch der Völkerbund, die Vorgängerorganisation von der UNO, sich quasi auf diese Kinderrechte verpflichtet hat. Und zugleich war sie eine große Wohltäterin und Gründerin der ersten Hilfsorganisation ausschließlich für Kinder, nämlich Save the Children, die ja bis heute aktiv sind.
Also drei wirklich imposante Protagonistinnen. Wie nah bleiben Sie in Ihrem Roman an den geschichtlich verbrieften Biografien?
Ja, über diese drei Frauen ist unterschiedlich viel bekannt. Also die Biografie von Eglantine Chep, die kann man sehr, sehr gut rekonstruieren. Bei Clara Grunwald gibt es schon ein paar Lücken und bei Emma Dölz, da kannte ich im Grunde nur die Eckpunkte ihres Lebens. Und was ich gemacht habe, auch um die Schicksale dieser drei Frauen miteinander zu verflechten, war noch eine fiktive Familie herzunehmen und anhand von der quasi auch diese Entwicklung der Kinderrechte nachzuzeichnen. Und die Protagonistinnen dieser fiktiven Familiengeschichte kommen eben in Kontakt mit den historischen Persönlichkeiten.
Was kann, was soll Ihr Buch bewirken? Oder anders gefragt, was ist die Botschaft dahinter?
Also ich glaube, meine Botschaft ist ganz zentral auch die gleiche Botschaft letztlich dieser ersten Kinderrechtlerinnen, die ganz klar betonen, Kinder sind jetzt keine Privatsache und das Wohl der Kinder ist jetzt nichts, was ausschließlich in den Händen der Eltern liegen sollte, sondern wenn es den Kindern gut geht, geht sozusagen der ganzen Gesellschaft gut. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für Strukturen zu sorgen, in denen Kinder sicher sind, in denen sie sich entfalten können, in denen sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre lernen können. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist auch in unserer Gesellschaft noch nicht weiter verbreitet. Man hat immer das Gefühl, ja, so Familien- und Frauenpolitik und Kinderpolitik, das ist so ein Gedöns. Das ist halt höchstens im Interesse der Eltern. Aber ich denke mir, dass man sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme lösen könnte, wenn man den Fokus wirklich auf das Wohl der Kinder, schon auch der ganz kleinen Kinder, richtet.
Die Bestseller-Autorin Julia Krön sagt das. Wir haben gesprochen über ihr neues Buch Papierkinder. Rechtzeitig vor dem 100. Geburtstag der ersten Kinderrechtserklärung von 1924 erzählt ihr Roman von drei Frauen, die praktisch zu Müttern der Kinderrechte geworden sind. Und weil das Buch so spannend geschrieben ist, erfährt man quasi wie nebenbei ein Stück deutscher und auch europäischer Geschichte. Das Buch ist bei Blanc Vallée erschienen. Und bei Ihnen, Frau Krön, bedanke ich mich für das Gespräch.
Sehr gerne.